Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Heute schauen wir einmal auf den Bericht zur Betriebs- und Beschäftigungsbefragung 2023-2024 von der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH aus Wuppertal. Zusammen mit unseren mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, die Sicherheitskultur systematisch weiterzuentwickeln, um dadurch nachhaltig Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Und mit dabei ist heute wieder die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Ganske. Ich bin auch Geschäftsführerin hier des Unternehmens Wandelwerker. Und auch heute gibt es wieder eine spannende Podcast-Folge. Heute wird es mal eine Podcast-Folge mehr auch für euch auditiv auf die Ohren als Bericht der von dir angesprochenen Betriebs- und Beschäftigtenbefragung. Ne? Und wir wissen selber, wie intensiv der eine oder andere Berichte liest. Ne? Und da helfen wir jetzt auditiv natürlich auch ein bisschen mit der Bewertung dahinter oder der Einschätzung unsererseits. Helfen euch jetzt mal ein bisschen da einen Einblick in die Betriebs- und Beschäftigtenbefragung von 2023-2024 zu bekommen.
Ja, vielleicht mal so die Rahmenbedingungen, ne, sind ja meistens Techniker, Ingenieure, die hier zuhören, Zahnarten, Fakten. Also die Umfrage wurde durchgeführt durch ein unabhängiges Institut zwischen September 2023 und den April 2024. Und hier wohnen 3.817 Unternehmen und darin 3.824 Beschäftigte per Telefon zu diversen Punkten befragt. Der Kernfokus lag hierbei auf Gefährdungsbeurteilungen, wo es auch einen positiven Trend gibt, gucken wir gleich drauf. Es lassen sich aber auch anhand der Antworten und Fragestellungen dazu auch Schlüsse zum Thema Sicherheitskultur ziehen, die wir uns hier auch mal genauer anschauen werden. Ich sagte ja gerade schon, ein positiver Trend, denn es hat herausgefunden, dass der Anteil der Unternehmen, in denen heute Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden, im Vergleich zu 2015, da war die letzte Umfrage, von 52 auf 68% gestiegen sind. Das ist schon was Positives.
Auf jeden Fall, ne? Und dennoch muss man, also ja, der Trend ist schon mal positiv. Ne? Können wir vielleicht einmal drüber sprechen, woran glauben wir, liegt das? Ne? Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es sind auch immer noch ein Drittel, die es immer noch nicht tun. Ne?
Ja gut, ist ja erst seit 96.
Ja, leider ist das irgendwie so. Ne? Was glaubst du, warum ist das gestiegen? Weil ich glaube, die Kontrollen sind es nicht.
Ja, die Kontrollen sind es wahrscheinlich definitiv nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke, dass das Arbeitssicherheit schon ein relevanter Aspekt ist, im Unternehmen mehr steigt. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass Gefährdungsbeurteilungen dazu beitragen, Unfälle zu reduzieren, ist, glaube ich, auch präsenter, als es in der Vergangenheit war. Also ich glaube, dieses, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ja, das wirkt, glaube ich, immer ein bisschen weniger. Also gerade, wenn wir halt in Unternehmen sind, wo mehr als 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter tätig sind.
Ja. Und in der Zahl, die du eben genannt hast, also der Steigerung von 52 auf 68%, sind eben insbesondere die Kleinstbetriebe, also die Beschäftigten von 1 bis, oder die Kleinstbetriebe mit Beschäftigten von 1 bis 9 Mitarbeitern oder Beschäftigten, da ist die Zahl von 42% auf 61% gestiegen. Das heißt, da war eigentlich der größte Anteil der Steigerung. Und ich glaube, das hat schon auch, also das hat ein bisschen was mit dem Bewusstsein zu tun, ne? Dass da, glaube ich, auch heute, ich sag mal, gesundheitliche Aspekte deutlich mehr im Fokus stehen, auch auf privater Ebene, ne, die man dann natürlich in seinen Betrieb auch überträgt, ne. Und ich hoffe mal oder ich glaube auch, dass wir da in der Aufklärung Stück für Stück auch immer weiter durchdringen, ne. So dass wir eben auch die Kleinstbetriebe, ne, und ich weiß, dass da auch immer wieder dran gearbeitet wird, ne, gute Handlungshilfen für die Kleinstbetriebe zur Verfügung zu stellen. Weil die müssen halt einfach kein riesiges System haben, um für 9 Mitarbeiter im maximalen Fall eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Ne. Das sieht rudimentär einfach, kann das gehalten werden. Aber die generelle Betrachtung dahin, glaube ich, ist wirklich positiv zu sehen, dass eben insbesondere bei den Kleinstbetrieben diese Anzahl da nach oben gegangen ist.
Ich glaube, es so eine Möglichkeit wäre natürlich auch, Social Media. Ich glaube, in der Vergangenheit, 2015, hast du halt nicht viel über Social Media zum Thema Sicherheit gehört.
Ja. Ja,
wenn ich mich erinnere, als wir 2020 angefangen haben auf Facebook ja. und Instagram etwas zu machen, da kann man es an einer Hand abzählen, wie viele was gemacht haben. Heute, meine, das weißt du als Hörer selbst, ja, wenn du heute reinguckst, gibt es diverse Arbeitsschützer, die Dinge posten. Ne? Manchmal auch nicht gut, aber manchmal sehr gut, kommt nur darauf an. Ne?
Manchmal eigene Meinung nur ohne valide, ne? Ja. Auch.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der auch mit reinzählt. Wenn du quasi, ist ja wie oftmals, wenn du jedes Mal mit Bescheid wirst, am Ende des Tages machst du doch irgendwo Klick, ja, und du beschäftigst dich mit dem Thema. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein.
Ja, ja, glaube ich auch. Auch, dass wir mehr Arbeitsschutz-Influencer haben, wenn man das so, ne, wenn man auch auf die Berufsgenossenschaften schauen, ne, die sind ja schon daran interessiert und geben sich da auch echt Mühe, einfach nochmal kreativere Lösungen mitzuschaffen. Ne. Und was vielleicht, da müsste man aber jetzt die Studien auch vorher nochmal angucken, wie da die Ergebnisse der Befragung waren. Natürlich hat ja auch die Pandemie nochmal dazu beigetragen, dass jeder sich nochmal deutlicher um Arbeitsschutz kümmern musste als vielleicht davor. Ne? Da waren einfach alle betroffen. Ne? Und das Maskentragen, auch die Hygienemaßnahmen, die eben auch in dem Kontext natürlich mit dem Arbeitsschutz verankert sind, die haben einfach dazu geführt, dass die Maßnahmenumsetzung sich nicht auf die großen Unternehmen konzentriert hat, sondern jeder, ne, innerhalb der Gesellschaft musste sich damit auseinandersetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein Faktor ist, der dazu beigetragen hat, dass wir da Stück für Stück, gerade was die Kleinstbetriebe, das sind ja oft Arztpraxen, ne? Oder auch sowas wie Steuerberater oder so, ne? Dass da eben auch nochmal ja, ein kleiner Push dazu gekommen ist.
Gut, die Frage, ob die jetzt groß befragt wurden, steht da natürlich nicht drin. Ne? Das kann man jetzt nicht ableiten. Aber auch die Handwerksbetriebe, ich glaube, da war das Thema 2015 wahrscheinlich auch weniger angesiedelt. Das ist heute der Fall ist.
Genau, und im Kontext der Gefährdungsbeurteilung wurde auch deutlich, dass ein paar Themen besser sich angeschaut werden. Und zwar unter anderem das Thema psychische Belastung und das Thema Muskel-Skelett-Erkrankung. Also man sieht, dass eben auch nicht nur das Tun an sich verbessert wurde, sondern eben auch, dass Belastungsfaktoren sind es ja in dem Fall Belastungsfaktoren, die vielleicht 2015 noch als nicht so relevant angesehen werden oder wurden, ne? Auch da das Bewusstsein eben insbesondere beim Thema psychische Belastung und Muskel-Skelett-Erkrankungen oder Belastungen nochmal deutlich gestiegen sind. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, ne? Weil wie viele Leute kennen wir, die Rücken haben, ne? Und jeder von uns kennt eben auch, oder wir wissen alle, dass das Thema mentale Gesundheit gerade beim Einfluss, auch mit dem Einfluss von diversen Social Media da auch einfach weiter steigt, ne? Eher steigt als sinkt.
Was ich ganz spannend fand, war eine Frage, die war, wie hoch schätzen Sie im Allgemeinen den Nutzen der Gefährdungsbeurteilung ein, um den Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb zu verbessern?
Mhm.
Also 15% sagten sehr hoch, 48% meinten eher hoch, aber 30% sagten eher gering. Und dann ist ja schon die Frage, in welcher Qualität reden wir jetzt von den Gefährdungsbeurteilungen? Und die kann man wahrscheinlich auch ableiten, dass es eher ein externer Antrieb ist, der dazu führt, dass die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird.
Ja, klar. Das, die Anzahl oder der Anteil der Beschäftigten, die das gemacht haben, sagt noch nichts über die Qualität aus. Das ist mit der Anzahl, wie mit der Anzahl der Meldungen.
Was man auch sieht, das Unternehmermodell, also ist ja gerade relevant für die kleinen Unternehmen, das ist auch deutlich gestiegen. Also das war ursprünglich 2015 bei der letzten Umfrage 15% und ist auf 43% gestiegen. Das heißt, hier auch bei den ganz kleinen Unternehmen passiert ja gerade was.
Ja.
Ich glaube, das ist auch meiner Sicht auch der ein oder anderen BG zu verdanken, der wirklich auch mehr das ganze Thema pusht derzeit.
Ja. Und wenn wir so in diesem, ich sag mal, das ist so ein bisschen dieser Aspekt der Akteure im Arbeitsschutz, ne? Und da können wir vielleicht so die ein oder andere Entwicklung oder Ergebnis aus dem Bericht auch noch mit aufführen. Und zwar wurde unter anderem der Einsatz der Sicherheitsfachkräfte wurde in dieser Umfrage, lag dann nachher bei 56%, was ein Anstieg um 8%. Also da gab es auch einen leichten Anstieg. Und jetzt kommt aber der Anstieg, der, finde ich, da, glaube ich, auch nochmal einen Schritt nach oben gemacht hat, und zwar die betriebsärztliche Betreuung. Auch da gab es eine Verbesserung, ne? Und Stand heute, es wurde unter anderem auch eine Frage zu den Arbeitsschutzausschüssen gestellt, ne? 58% der Betriebe, die heute einen Arbeitsschutzausschuss haben müssen, haben den auch. Das heißt, auch da gibt es noch ganz schön Potenzial nach oben, weil am Ende des Tages sind es einfach 40%, die es heute mit dem, ich sag mal, wesentlichen operativen Steuerungsgremium, ne, was den Arbeitsschutz gestaltet, noch nicht tun, ne? Und ich glaube, so Gefährdungsbeurteilung haben wir jetzt schon einen Schritt gemacht, was eben auch, ne, das, was eben auch die Unternehmen angeht. Aber ich glaube, bei den anderen Themen gibt es dann auch noch Potenzial.
Und da sind wir ja irgendwie auch beim Kulturthema so ein bisschen mit, ne? Also die Organisation, die Voraussetzungen schaffen. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil das erleben wir ja auch oftmals in den Assessments oder Strategie-Workshops, dass hier der ASA eigentlich mehr gesehen wird als, wie nennen wir es, wie ein Kinofilm quasi. Ja, so allein da ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit, im Fall, wenn es intern oder extern, wo halt nur Informationen geteilt werden, im Worst-Case-Fall werden alle Unfallmeldungen durchgekaut nochmal, die schon einmal längst berichtet worden sind oder andere Aktivitäten. Und dann ist der Sinn auch nicht klar. Dann versteht ein Geschäftsführer auch nicht den Sinn dahinter. Und dann ist natürlich die Frage da, wofür brauchen wir das? Mhm. Was ist der Mehrwert? Und am Ende des Tages ist sehr viel Geld drin. Und das ist dann, gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, das ist, was wir ja auch sehen bei uns, wenn Unternehmen am ASA arbeiten, wenn der anders aufgebaut ist, wenn er wirklich Mehrwert bietet, also keine Frontalbeschallung, sondern wenn wir miteinander an Dingen arbeiten, dann hast du das Problem nicht mehr, das sollte nicht erscheinen. Und die sind immer alle da, sind pünktlich, die machen mit, wenn das ordentlich gestaltet ist. Und wenn das auch noch mal ankommt in mehr Unternehmen, dann kann man vielleicht auch in der nächsten Umfrage wahrscheinlich hier ganz andere Zahlen noch sehen.
Ja.
Es braucht vielleicht noch ein bisschen mehr, auch da ein bisschen mehr PR und ein bisschen mehr Erklärung, glaube ich auch.
Genau, ne? Das, glaube ich, ist nämlich ein wesentlicher Punkt, weil auf der einen Seite ist die reine Information, du brauchst einen ASA, ab 20 Mitarbeiter ist eine Information, aber dieses Wie ist einfach fast nirgendwo beschrieben. Ne? Wir müssen jetzt nochmal im Einzelnen reingucken, ne? Aber ich glaube, so wie wir heute den ASA auch an unsere Kunden übermitteln, so wie wir den auch gestalten in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sodass das eine interaktive Veranstaltung wird, dass da alle rausgehen und sagen, ey, das war eine gute Sache, ne? Das hat uns richtig vorangebracht, das hat richtig was gebracht. Das ist heute in den meisten Unternehmen gar nicht klar, wie sie das machen können. Ne? Also vom klassischen Handwerkszeug. Ne? Und ich glaube, da ist wirklich noch ganz, ganz großes Potenzial bezogen auf den ASA.
Also dazu gibt es ja sogar unter www.arbeitsschutzausschuss.de einen Online-Kurs von uns.
Ja, 4 Stunden ASA-Sitzung. Ja.
Also danach sind Schnäppchenpreis.
Ja, danach sind alle Fragen zum ASA beantwortet. Also für diejenigen, die schon einen durchführen, aber auch diejenigen, die noch keinen durchführen, kauft euch das. Das ist wirklich ein Schnäppchenpreis. Und da kann man auf jeden Fall seinen ASA aufs nächste Level heben.
Ein Punkt, den ich vielleicht weg von der Gefährdungsbeurteilung, weg vom ASA, den ich beachtlich finde, muss ich sagen, was auch da irgendwo Klick gemacht hat in Unternehmen. Und zwar ist die Schulung von Führungskräften. Wir sagen ja mal so oft in den Trainingseinheiten, die meisten Führungskräfte haben so eine Schulung bekommen, ne, die rechtliche Verantwortung, Haftung im Arbeitsschutz, und mehr kommt dann nicht. So, und zumindest die ist ja groß vertreten. Ne? Wir wissen jetzt nicht, was für Schulungen dahinter stecken. Aber man sieht hier, 2015 wurden 39% der Führungskräfte geschult, trainiert. Heute, also ein bisschen noch letzte Umfrage, 2023 sind es 64%. Aber da ist ja irgendwas passiert.
Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, ne, dass das schon viel auch zum Thema rechtliche Verantwortung und Haftung ist. Ne? Zumindest, wenn man den Werich fragt, ob er noch einen Termin frei hat. Da wird das immer eng. Aber das finde ich auch, das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich eine positive Entwicklung, weil, ne, da ist ja dann zumindest so der Impuls da, wir müssen unseren Führungskräften schon auch, wir müssen die schulen, ne, damit die wissen, was sie machen sollen. Also ich glaube, das ist wirklich positiv zu sehen. Und dann finde ich im Kontext der Unterweisung einen Punkt ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Und da wurde unter anderem auch eine Frage dazu gestellt, wie finden die Unterweisungen statt? Mündlich oder eben in digitalen Formaten? Und wenn ich jetzt die Frage in den Raum stellen würde hier in dem Podcast, was würdest du schätzen, wie viel finden mündlich und wie viel finden digital statt? dann bin ich mir sicher.
Warte mal, lass mal kurz überlegen, wir machen noch zu Hause. Wie viel Prozent sagen mündlich und wie viel Prozent sagen digital?
Ja, da kriegen wir jetzt zwar keine Rückmeldung, aber schreib es mal auf den Zettel und halt es dir feste. Die Auflösung kommt jetzt. Auch für uns, glaube ich, sehr erschreckend. Ne? Und anders, wir hätten es auch anders eingeschätzt. Es sind 92%, also derjenigen, die unterweisen, ne? Die mündlich unterweisen. Und nur 1% der befragten Beschäftigten und Unternehmen gaben an, dass sie digitale Formate nutzen.
Also ist das erschreckend? Ich finde das nicht erschreckend. Also ich bin überrascht.
Genau.
Überrascht ja. Schon. Ich dachte, man hat mittlerweile schon mehr digital. Ja. Im Grundsatz ist es ja eigentlich sogar positiv, wenn das mündlich gemacht wird.
Und gut.
Wenn wir nicht in so eine Kaskade verfallen, wo wir halt die Gefährdungsbeurteilung einfach nur 1:1 vorlesen oder versuchen, alles in PowerPoint zu gießen und dann am Ende des Tages wirklich noch den Bürotacker unterweisen, was unterwiesen werden muss, oder die Kaffeemaschine oder whatever. Wenn das nicht wäre und man es wirklich gut macht, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch mündlich unterweisen zu machen, wir haben auch ein Beispiel, ein Kartenspiel, ja, und unser, was wir demnächst noch ein bisschen mehr, größer rauskommen wird, die Safety Stories, so, oder halt am Ende des Tages einen Workshop-Charakter macht, Marktplatz, wo du halt mehrere Sachen hast. Gibt es ja so viele Dinge, die wir halt mit unseren Kunden noch ausarbeiten, um da rauszukommen aus diesem Vorlesen ja, oder aus den 100x Folien. Wenn das quasi nicht so wäre, dann wäre das mündliche ja wirklich optimal.
Ja, aber ich hätte auch eine ganz andere Verteilung eingeschätzt. Und ich hätte auch gedacht, dass bei weitem schon auch mehr digital unterwiesen wird, ne? Und grundsätzlich, glaube ich, können digitale Formate ja auch gut sein.
Gesundheit.
Dankeschön. Wenn auch die natürlich gut gestaltet sind. Und ich glaube, da eine gute Mischung zu haben zwischen was müssen wir vor Ort, was macht auch einfach nur Sinn vor Ort, wo brauchen wir den Dialog, ne? Und wo geht es wirklich darum, Wissen, also reines Wissen aufzubauen, ne? Weil die heutigen Unterweisungen, wenn ich einmal im Jahr in der Jahresunterweisung sitze, dann erzählt mir meine Führungskraft ganz, ganz viele Dinge, die ich eh besser weiß als die Führungskraft, die mir das gerade erzählt, ne? Und diese Formate einfach besser zu kreieren, ich glaube, da ist ein guter Mix zwischen digitalen Formaten und natürlich auch mündlichen Unterweisungen, ne, die einfach dann deutlich stärker in der Interaktion stattfinden. Das sollte schon unser gemeinsames Ziel sein, glaube ich.
Ja. Dann lass jetzt mal Besprechung von Sicherheitsthemen, war auch enthalten. Und Unterweisung hat man auch abgefragt, wird auf jeden Fall durchgeführt. Und sagt man, das ist eigentlich konstant geblieben, also 1% mehr. Wo gesagt wird, ja, bei uns wird unterwiesen. Aber das Spannende ist halt dann die Frage danach, wie oft finden denn diese Besprechungen und Unterweisungen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz statt? Und sie sagen 34% mehrmals im Jahr. Was schon mal gut ist, ne?
Ja, ein Drittel.
32% sagen einmal im Jahr. Das ist wahrscheinlich dann diese legendäre Jahresunterweisung. Ja.
Oder die ASA-Sitzung.
Die in den meisten Fällen nichts bringt. 12% sind mehrmals im Monat. Oh, super. 12% sind tatsächlich noch nie. Wird nie unterwiesen. Und 8% seltener als einmal im Jahr. Aber ich glaube gerade schon, wenn wir sehen, 34% mehrmals im Jahr, 12% mehrmals im Monat, das ist schon die Richtung, in die es gehen sollte. Also so was wir immer sagen, du musst weg von der Jahresunterweisung. Weil wir wissen ja aus der Lern- und Behaltenspsychologie, dass das im Prinzip nichts bringt. Du musst immer in den Dialog rein. Dafür ist ja auch in unserem Handlungsfeld 3 verhaltensbildende Maßnahmen, zum Beispiel als Sicherheitskursgespräch dabei. Und in Handlungsfeld 2 die Organisation der Unterweisung extra anders gestaltet, um halt aus diesem Turnus rauszukommen und wirksamer und effektiver das Ganze zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall.
Dann war gefragt, okay, worüber werden denn die Beschäftigten informiert? Und hier sieht man auch ganz klar, 85% sagen Verhalten bei Unfällen, Verhalten bei Notfällen. Und dann ist erstmal eine Weile Abstand und dann kommt mit 63% Kennzeichnung und Beseitigung von Gefahrenquellen. 59% sagen zum sicheren Umgang mit Maschinen. Also hier sieht man schon quasi, also vom Verhalten bei Notfällen bis hin zum sicheren Umgang mit Maschinen, da liegen fast 30% zwischen, ja, wo es gar nicht besprochen wird mehr. Dann gesunde Bewegungsabläufe, 57%, Methoden der Arbeitsorganisation, 50% und dann was Konkreteres hier, Gefahrstoffe und Biostoffe, 46%. es lässt sich so ein bisschen andeuten, dass es auch hier wieder eher um das Thema, was nicht gut läuft, geht in diese Richtung.
Ja, ja, das, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Gerade insbesondere, ne, wenn wir ja von, ich sag mal, einer Kulturstufe 2 ja eigentlich wegkommen wollen in eine Kulturstufe 3, da reicht es eben einfach nicht aus.
Im Sinne der Bradley-Kurve?
Ja, im Sinne des Modells der Bradley-Kurve, da reicht es eben nicht aus, wenn wir einfach nur über den Arbeitsschutz sprechen, wenn es um Unfälle geht, ne, oder Ereignisse. Und das hört sich immer so banal an, ne, aber in jeder Betriebsbesichtigung, die wir machen, ist das genau so. Jedes Shopfloor-Board, egal ob es ein super Shopfloor-Board mit einem toll durchkaskadeten Lean-Management ist. Es geht immer beim Thema Safety. Hatten wir gestern ein Ereignis? Nein, okay, dann Qualität. Na, es ist wirklich genau so, stand heute noch in den Unternehmen. Ne? Und da müssen wir dann arbeiten, ne? Wenn wir in der präventiven Kultur weiterkommen wollen. Ja, das, genau, nächster Punkt. Nächster Punkt,
mach gut.
Dann, ich wollte noch einen auch nochmal mit ergänzen. Und zwar wurde auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gefragt, wurde der Arbeitsplatz besichtigt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung? Und da gab es tatsächlich einen Rückgang, dass der Arbeitsplatz eigentlich weniger besichtigt worden ist als 2015. Und da kann man jetzt mutmaßen, ne, ob das jetzt auf der einen Seite stattfindet, weil die Unternehmen die Gefährdungsbeurteilung schon machen, weil da ist es ja erstmal gestiegen, aber ob sie im Grunde genommen jetzt nicht mehr jeden Arbeitsplatz besichtigen, ne? Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen drauf machen, weil ich glaube, die Gefährdungsbeurteilung wird dann am besten, wenn wir es vor Ort auch gemeinsam mit den Mitarbeitern gestalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber dafür muss ich natürlich die Erkenntnis haben, dass die Gefährdungsbeurteilung ein richtig gutes Werkzeug ist, was mich auch im Unternehmen voranbringen kann. Und wenn ich die Erkenntnis natürlich nicht habe und die Gefährdungsbeurteilung nur mache, weil ich das halt machen muss, ne, dann mache ich das vielleicht auch ohne die Betriebsbegehung dahinter. Ne?
Sag mal, auch das spricht ja wieder für Kulturstufe 2, die du gerade angesprochen hast, so, also wir machen es, was machen müssen, und dann entstehen halt Gefährdungsbeurteilungen oftmals am grünen Tisch, und die haben zum einen, wird dann im Lebenszyklus ja etwas übersehen, ja, von Arbeitsmitteln, Maschinen, so vorzugsweise ist meist immer die Entsorgung oder die Wartung.
Ja.
Ja. Und es hat oftmals auch nichts mehr in der Praxis zu tun, weil es wirklich dann irgendjemand in einem Büro das bearbeitet, aber gar nicht die Experten vor Ort, Mitarbeiter und Co. mit einbezieht, dann ist das oftmals nicht so zielführend.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. So, dann gab es noch einen Punkt zum Thema Regelkenntnis und Aufsicht. Und zwar wurde dort auch gefragt, wie gut schätzen Sie, ne, mein Wort, ne, wie gut schätzen Sie ein, dass Sie mit den Regeln vertraut sind? Und da haben 67% der Befragten eingeschätzt, dass sie eigentlich eine hohe Regelkenntnis haben. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das Verhalten, was wir sehen, was heute unsicher stattfindet, ist nicht unbedingt der Fall, weil die Leute nicht wissen, dass sie beispielsweise PSA tragen müssen.
Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher an der Stelle, ob das wirklich so hoch, weil was ist hoch, ist die Frage. Mhm. Ne? Also ich glaube, wenn man den Leuten erklärt, was hoch heißt, dann ist es natürlich auch von der Fragetechnik her vielleicht nicht so optimal. Ich glaube hingegen, dass wir gerade auf Stufe 2, wo viele Unternehmen ja auch sind, und das kann man auch ein bisschen ableiten, ja auch zur Überregulierung neigen. Ja, dass wir wirklich versuchen, alles zu regeln. Und ich glaube, genau dann ist der Punkt, wo man, glaube ich, nicht sagen kann, dass ich eine hohe Regelkenntnis habe.
Wie meinst du das?
Ich glaube, wenn wir einen zu hohen Regeldschungel haben, dann sind, glaube ich, weiß niemand mehr, was es für Regeln alles gibt, weil es zu viele sind. Bei der Umfrage ist halt natürlich der Haken, wenn ich frage, wie schätzt du das ein, wenn ich die Regeln nicht kenne, würde ich mal sagen, es ist hoch.
Klar, ich kenne ja nur die Regeln, die ich kenne.
Genau, die ich nicht kenne, kenne ich ja nicht. Und von daher würde ich immer sagen, ja, ist hoch. Also von daher würde ich bei dieser
Aber dann
Frage.
Fragt man sich ja, was mit den anderen 30%, die Regeln. Ich kenne die Regeln nicht mal.
Ja. Ich glaube, die Frage ist vielleicht, ein bisschen kritischer draufzuschauen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also, was passt aus meiner Sicht mit anderen Antworten, die drauf drin sind.
Ja. Ja, okay. Ja, müsste man vielleicht in der Qualität noch mal hinterfragen. Ja. So, in diesem Kontext gab es einen weiteren Punkt, der auch befragt worden ist, und zwar, ob die Betriebe quasi mal besucht worden sind von einer Aufsicht. Ne? Das können jetzt unterschiedliche Aufsichtspersonen oder auch Institutionen sein. Und da gaben 34% der Betriebe an, dass sie von einer Aufsicht besucht wurden und 10% von einer staatlichen Aufsicht. Ne? Und ich glaube, das beschreibt schon ganz gut, was wir eben schon mal besprochen haben, ne? Dass natürlich die Kontrollinstanzen heute gar nicht so aufgestellt sind, dass das überhaupt über alle Unternehmen funktionieren kann. Ne? Also wie die Berufsgenossenschaften, aber eben auch die staatlichen Aufsichtsbehörden, die können heute, wir haben da mal einen tollen Podcast gemacht, ne? Mit jemandem aus Berlin, der uns auch dort mal einen Einblick gegeben hat. Ne? Wir schaffen es heute von dem, was da ist, von den Ressourcen, die da sind, kaum eigentlich diese Überwachungsfunktion auch wahrzunehmen. Ne?
Du siehst du ja auch. Das ja. Arbeitsschutzkontrollgesetz sagt 5% der Unternehmen im Jahr. Ja. Dann warst du ja ruhig hochgerechnet 18 Jahre, 50, ich weiß nicht mehr so genau.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall war es eine Zahl, die belegt. Also wer glaubt, man kann Unternehmen dazu zum Arbeitsschutz führen durch Kontrolle,
ja. Müsste Ressourcen aufstocken.
Ist halt rechnerisch unwahrscheinlich. Ja,
und dann,
du brauchst andere Sachen.
Genau. Na, und ich glaube, umso wichtiger ist es eben, und die Möglichkeiten haben wir heute mit Social Media, ne, das, was du eben auch angesprochen hast, gute Werbung und gutes Marketing einfach für einen operativen Arbeitsschutz zu machen. Ne? Und dann aber 73% der Besichtigungen oder der Besichtigten gesagt, das, was da stattgefunden hat, war auf jeden Fall hilfreich für die. Und klar, da muss man jetzt auch nochmal auf die Qualität schauen, ne? Aber das hätte jetzt auch ein anderer Wert sein können. Ne? Wir haben auch schon viele Begehungen erlebt, ne? Mit vielleicht nicht ganz so ja, kompetenten oder vielleicht auch einfühlsamen und auch ausgebildeten, also qualifizierten Beamten oder auch Besichtigenden, ne? Und ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal ein ganz positiver Wert.
Also meine Erfahrung von früher hat auch, also in der Regel, ja, wenn jemand da war von BG oder von der Bezugsregierung, im Großen und Ganzen würde ich immer sagen, es war was Positives. Also weil es auch hier nicht darum ging, selbst nach dem tödlichen Arbeitsunfall damals, jemanden vorzuführen. Es ging darum, halt gemeinsam eine Lösung zu finden. Mhm. Ich weiß, es gibt auch andere Persönlichkeiten und auch Unternehmen, die wir ja selbst kennen, wo es auch ein bisschen anders abläuft. Aber meine persönliche Erfahrung von damals ist eigentlich dann eher positiv.
Ja, und das stimmt schon. Ne? Und wenn gleich da auch wirklich auch über unsere Kunden und auch über das Netzwerk wirklich auch ganz andere Geschichten bekannt sind. Ne?
Lass uns mal auf ein Thema gucken, was ja eher zu uns passt. Das, bei den Zahlen jetzt kommen, bin ich sehr unglaublich. Würde ich, finde ich die vielleicht.
Ungläubig.
Ungläubig, ja. Bin ich ungläubig, genau. Und zwar.
Also, ja, nichts.
Nee, muss passen mit Wording. Ist egal. Hey, jedenfalls hat man da gefragt, ob Sicherheitsmängel angesprochen werden. Und 89%, so fast alle, sagen, das sprechen wir aktiv an. Und das widerspricht quasi nahezu jeder Erfahrung, die wir in Unternehmen sammeln.
Und wir sehen echt verdammt viele Unternehmen. Wir sprechen mit verdammt vielen Führungskräften, mit verdammt vielen SIFAs, ne? Und ich glaube auch nicht, ne? Und wir haben sowohl sehr gute Unternehmen, also sagen wir mal von den Kennzahlen her, als auch vielleicht irgendwo im Mittelfeld, ne? Die sich da verbessern wollen. Und ich kann das auch nicht glauben.
Aber auch hier ist ja wieder die persönliche Wahrnehmung, die reinspielt. Ja. Von deshalb ist ja das Ding bei solchen Umfragen, dass ich halt auch schauen muss oder verifizieren muss, wie gut habe ich gefragt, wie gut habe ich nochmal nachgehakt, um zu prüfen, stimmt das, was gesagt wird? Ne? Und vielleicht ist es doch passiert, man kann es vielleicht noch nicht nachlesen hier. So, aber allein die Zahl, die mag ich wirklich sehr, sehr stark bezweifeln, so in unserer Wahrnehmung. Mhm. Ich will nicht bezweifeln, dass die Leute Befragten glauben, dass sie viel ansprechen. Das erleben wir auch oftmals, dass sie glauben, sie sprechen viel an. Und dann stellen die plötzlich im Dialog, im ersten Workshop, wenn es um Haltung geht, fest, vielleicht habe ich mal angesprochen, einmal im Jahr und ja, stimmt, eigentlich passiert mehr.
Mm. Und das ist ja auch, das Thema Sicherheitsmängel geht ja auch so ein bisschen einher mit dem Thema Beinaheunfälle. Ne? Also mal eine Annahme ist ja, wenn wir, ich sag mal, wenn 90%, knapp 90% Sicherheitsmängel melden, dann ist davon auszugehen, dass auch da ein Bewusstsein ist für Beinaheunfälle.
Ja.
Und ich würde jetzt mal grob über den Daumen sagen, von den über 160 Kundinnen und Kunden, die wir haben, passt nahezu kein einziges Verhältnis von Arbeitsunfallmeldung zu Beinaheunfallmeldung.
Ne? Man sich mal orientieren, aber daran orientiert, ne, was es da werden gibt, ja. ich glaube, das können wir sogar noch ergänzen und erweitern, das Ganze, weil unser Vertrieb spricht ja mit viel mehr Arbeitnehmern. Ja. So ein Erstgespräch, ja, oder so ein Kennenlerngespräch, da schaut man ja erstmal rauf, wie die Ausgangslage aussieht. So, und wenn man dann mal reinschauen würde, jetzt in die Datenbank, der Beinaheunfälle und die Meldung von den Beinaheunfällen, dann widerspricht das komplett dem, was wir hier sehen.
Ja, genau. Dann dazu angehängt, die Zahlen sagen, 85% sagen, dass diese Sicherheitsmängel auch behoben werden. Auch das mag vielleicht auch in der Wahrnehmung, also ich bestreite nicht, dass das auch so wahrgenommen wird. Ne? Das, was ich in den Unternehmen erlebe, ist, dass ganz, ganz viele einen Instandhaltungsstau haben, ganz, ganz viele Unternehmen auch eine Umsetzung von Maßnahmen Stau, ne? Dass da einfach viel zu wenig oder auch einfach die Schnelligkeit nicht vorhanden ist, auch gute Maßnahmen schnell umzusetzen. Also das wäre jetzt von meiner Wahrnehmung, ne, unserer Kunden, und das sind schon viele Kunden, die da sehr engagiert sind, könnte ich das jetzt auch für unseren Wahrnehmungskreis, könnte ich das nicht bestätigen. Ne?
Genau, und auch da ist ja die Frage, von welchen Behebungen reden wir. Reden wir jetzt von den Sachen, die sehr schnell gemacht sind, reden wir von baulichen Themen, die länger dauern. Also da ist durch noch viel, bei dieser Frage habe ich noch viele Sachen offen, die man hinterfragen müsste.
Und jetzt haben wir noch eine besondere Zahl zum Abschluss uns aufbewahrt, und zwar die Frage nach, wie konsequent hältst du dich an Arbeitsschutzvorgaben? Und jetzt haben 94% haben angegeben, dass sie sich konsequent an Arbeitsschutzvorgaben halten.
Ja, das kann man fast so stehen lassen.
Ja, dann hätten wir keine Arbeitsunfälle. Das muss man ja einfach mal sagen. Also wenn sich alle an Sicherheitsvorschriften halten, dann dürften wir eigentlich keine Arbeitsunfälle haben.
Das ist irgendwie naheliegend, ja. Ich glaube auch hier, wenn du jemanden fragst, der sich selbst einschätzen soll, dann ist ja auch, darum sagen wir auch immer in den Workshops bei uns im Training, dass wir nicht auf die eigene Person die Fragen beziehen. Mhm. Wenn wir in die Bewertung reingehen, weil wir genau wissen, da musst du ein paar Punkte für abziehen, dass es auch funktioniert. Ja. Also auch hier würde ich sagen, fragwürdig, ob die Zahl nicht vielleicht ein bisschen mehr zugegriffen ist.
Ja.
Weil es auch dem widerspiegelt, was wir auch in der Bradley-Kurve sehen. Wenn das wirklich so wäre, dann hätten wir auch noch weniger Unfallzahlen in Deutschland. Mhm.
Und ich finde, jetzt haben wir das ja gerade so diesen letzten Punkt, ne, nochmal gesagt, das glauben wir nicht. Ne? Jetzt ist das natürlich nicht falsch, was die Beschäftigten dort auch geantwortet haben, weil das in deren Wahrnehmung natürlich so ist. Ja. Ne? Und auch genauso, wie es dort angegeben war, auch stattgefunden hat. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Weil aus fachlicher Sicht, und da meine ich jetzt nicht mal nur uns als vielleicht auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Experten für das Thema Sicherheitskultur, sondern natürlich auch die entsprechenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die diese Unternehmen betreuen, egal ob extern oder intern. Ne? Und ich glaube, gemeinsam überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist da auch das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Wo stehen wir denn heute? Und ist das, was wir vielleicht persönlich wahrnehmen, ist das wirklich die Wahrheit? Ne? Oder müssen wir vielleicht unseren Blickwinkel, wenn uns die regelorientierte Kultur auf einer Stufe 2 Bradley nicht ausreicht, den Blick eben auch zu erweitern, vor allem dieses Bewusstsein für, melden wir denn wirklich alle Sicherheitsmängel und halten wir uns denn wirklich immer an die Arbeitsschutzregeln? Ne? Kennen wir die vielleicht auch überhaupt? Ja. Ne? Und deshalb ist das gar nicht nochmal im Sinne von glauben wir nicht, ne, gemeint, sondern ja, das mag alles so stimmen, aber die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Und das ist ja natürlich für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn Unternehmen heute dastehen, dass sie selber glauben, sie melden alle Sicherheitsmängel, uns die Unfallquote aber einfach etwas anderes sagt als Ergebnis, dann haben wir da natürlich auch im Sinne der Aufklärungsarbeit bezogen auf die Sicherheitskultur noch eine ganze Menge zu tun.
Ich glaube nicht nur die Unfallzahlen, ich glaube auch die Verhaltensweisen, und das fällt doch auch auf. Also wenn du wahrscheinlich mit den Geschäftsführern sprechen würdest, von den Unternehmen oder vom Management, die hätten unter vier Augen wahrscheinlich einen ganz anderen Blick drauf. Die sagen, ich glaube nicht, dass hier alle ihre Schutzbrille tragen. Das Szenario, also das sehen wir ja auch, wenn wir immer dieses Beispiel im Training, wenn du dich in die Halle kommst, ist die Brille auf der Stirn. Wenn du reinkommst, sieht dich, geht die Brille runter auf die Nase, und wenn du raus bist, geht es wieder hoch. So, auch da lachen nahezu alle, weil die wissen, so ist ja bei uns auch. Ja, Das ist bei uns auch. Und ich glaube, aufgrund der Anzahl der Unternehmen, die wir sprechen und die wir auch bei uns im Programm haben oder in der Zusammenarbeit haben, kann man schon einen guten Querschnitt bilden und kann sagen, man muss vielleicht nochmal hier bei der Umfrage, bei den Befragten schauen, dass wir auch ein bisschen diesen Blickwinkel schärft. Weil am Ende ist es auch immer wie bei, wenn du ein neues Auto kaufst, vorher hast du nie ein rotes Auto gesehen oder die Feuerwehr, bist du selbst ein rotes Auto gekauft und plötzlich fallen viele rote Autos auf, weil du es quasi bewusst machst, wie viele Themen es gibt.
Ja, und ich glaube aber, das ist auch das, was alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit hier aus dem Podcast mit rausnehmen sollten. Ne? Als Erkenntnis nicht nur die Tatsache, wie sind da gerade eben auch die Zahlen zur letzten Befragung, sondern eben auch, wie müssen wir denn auch in die Unternehmen reingehen, um das Thema Sicherheitskultur anzubringen. Ne? Ja. Weil eine zielgruppengerechte Ansprache zur Weiterentwicklung ist da einfach enorm wichtig.
Und ich glaube, da kommen wir jetzt zum abschließenden Punkt, glaube ich. Wie kriegt man es jetzt hin, an der Kultur weiterzuarbeiten, das Bewusstsein zu schärfen, dass die Dinge, die wir hier vielleicht gelesen haben in der Statistik, die vielleicht nicht ganz so sind, möglicherweise, wie kriege ich da diese Wahrnehmung geschärft? Wie kann ich dann, wenn ich sie geschärft habe, daran arbeiten, dass sich die Kultur weiterentwickelt? Dann ist wie immer, und du weißt es mittlerweile selbst als Hörer, lass dir nicht erzählen, dass irgendwelche Einzelmaßnahmen helfen. Die Einzelmaßnahmen machen es am Ende immer viel schlimmer. Auch da können wir Umfragen zu starten. Da will man auch drauf kommen, die diesen Fehler schon gemacht haben in der Vergangenheit. Da haben wir genug von, die uns das schildern. Die sagten, hätten wir es mal nicht gemacht, hätten wir mal nicht geglaubt, was uns da erzählt wird. Also wenn du sagst, okay, an das Kulturthema möchtest du jetzt angehen, dann sollte es wirklich so sein. Und ob du das mit uns machst, glaube andere machen es gar nicht. Ne? Aber, geh auf unsere Website www.wannewerker.com/termin, buch dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen darauf, wo stehst du und entwickeln dann gemeinsam im ersten Schritt, und das ist auch das Seriöse, was es braucht, eine klare Sicherheitskulturstrategie, die zu dir passt, die wirklich maßgeschneidert auf euer Unternehmen passt, mit einem klaren Maßnahmenplan über 3 Jahre, weil nur so, das bin ich tief überzeugt von, nicht nur weil er als Wannewerker ist, nur so kann seriös etwas passieren im Unternehmen. Alles andere, eine Einzelmaßnahme ohne irgendeine Strategie, irgendeine Analyse oder Flexibilität bei der Anpassung von Tools, kann nicht funktionieren, wird scheitern. Deswegen nimm Strategie, nimm dir die Zeit dafür, buch dir jetzt ein Erstgespräch, lass uns kennenlernen. Wir gucken, wie wir auch für dich, für dein Unternehmen etwas schaffen können, was die Sicherheitskultur systematisch und nachhaltig verbessert und die Arbeitsunfälle, reduziert. Also www.wannewerker.com/termin. Ich freue mich oder wir freuen uns, dich im Erstgespräch kennenzulernen. Und wenn du sagst, eine Podcast-Folge brauche ich noch, bis ich einen Termin wähle, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal hier im Podcast. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wannewerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wannewerker.com/termin deinen persönlichen Termin.